Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
Moin Maike, ja, mir geht's ganz gut. Schöner Mittag, freue mich total auf unseren Gast heute und bin echt eigentlich ganz gut drauf.
Ich auch, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir haben viel zu bereden und deswegen magst du uns mal erzählen, wer heute bei uns ist, Nils.
Ja, unser heutiger Gast ist Jannis Fahl. Wir sprechen über uns ja bei FET immer von Fußabdruck, also welche negativen Spuren hinterlassen wir denn so als Unternehmen, aber auch dem Handabdruck, also was können wir Gutes bewirken. Und Jannis steht für uns für Handabdruck, und zwar für Handabdruck durch Aktivismus. Er ist Vorsitzender bei den Clubkindern, die sind hier sehr bekannt in Hamburg, haben sehr viele Mitglieder und Mitgliederinnen. Er ist Vorsitzender bei Nepada Wildlife, ehrenamtlicher Pressesprecher von Medical Volunteers und hat eben auch noch zig weitere Ehrenämter. Und daneben, aber ja eigentlich auch primär, war er Inhaber und Geschäftsführer der Polycor, Agentur für eine bessere Welt, und ist jetzt Chef der Fair Narrative. Wir kennen uns eigentlich aus einem ganz anderen Kontext als im Unternehmenskontext. Und zwar hatte unser erster Kontakt mit den Fridays, nee, mit den Parents for Future zu tun. Da hat Jannis uns damals viel zum Verein, zum Thema Verein, also wie gründet man das, worauf muss da geachtet werden, und zum Thema Aktivismus erzählt und viele wertvolle Inputs gegeben, kann ich mich noch erinnern, bei uns im Garten. Und danach haben wir uns dann auch wieder beruflich getroffen und ihr habt uns als Polycor beraten. Und seitdem steht nämlich FET für Pairing Humans and Technology. Und zwar das Ganze nachhaltig. Also danke auch an deine Mitarbeitenden Ralf und Kolja. Genau, und du hast jetzt ja so zwei unterschiedliche Seiten. Also du hast Unternehmen beraten zum Thema nachhaltige Kommunikation, aber auch Aktivisten. Herzlich willkommen, Jannis. Zunächst mal, warum machst du das eigentlich alles? Warum machst du den Aktivismus? Was treibt dich da an? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Warst du irgendwie schon immer so oder... War deine Familie, hat die das dir schon so mitgegeben? Warst du irgendwie schon so auf Demos aktiv? Und wo sind da deine Wurzeln? Ja.
Also das sind ja wirklich schon viele Fragen als erste Fragen im Podcast. hallo Maike, hallo Hi. Nils. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Und ich freue mich heute mit euch zu plaudern. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen sowas irgendwie von sich ehrlich beantworten können. Es gibt so ein paar Erweckungsmomente, schätze ich mal, bei mir. Aber ich habe jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, klick, das war es jetzt und das mache ich und da stelle ich irgendwie meinen Lebensinhalt komplett unter dieses Thema. Meine Mutter ist super sozial gewesen, immer, die arbeitet heute noch im Hospiz. Mein Vater war immer im Personalrat von einer Gewerkschaft. Und vielleicht ist das so eine kleine Mischung. Ich habe mich für Zivi entschieden anstatt für Bund. Und ich habe dann im Stadtmagazin, wo ich gearbeitet habe, immer versucht, irgendwie Schwächeren zu helfen und irgendwie mehr über Subkultur zu machen als über Sponsored-Partys und sowas alles. Und das, da ist natürlich ein Konfliktpotenzial drin mit der Anzeigenabteilung und mit allen anderen. Und das habe ich aber irgendwie oft hinbekommen, das durchzubekommen. Und dann habe ich da im Fahrstuhl, im Verlag oft Ärger für gekriegt von irgendwelchen Leuten, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, die aber gute Anzüge anhatten und so. Und ich habe über, was ich explizit sagen kann und auch immer möchte gerne, ist, dass ich als Journalist, als Redaktionsleiter von dem Stadtmagazin die Gründung von Viva Con Aqua miterlebt habe, auch hier ja in Hamburg, von der Wasserorganisation. Und Benny Adrion mit seinem Wurf und mit seinem Charisma und mit seiner Art, Ehrenamt zu verjüngen und cool zu erzählen mit Materia und auf dem Hurricane und sowas alles, das ist bestimmt für mich ein Vorbild gewesen. Und das ist auch was, wo Joko und ich, mit dem ich alles zusammen gegründet habe, mein bester Freund in Hamburg, in dem ganzen Kontext, der mein Leben jetzt gerade von morgens bis nachts beeinflusst, da haben wir uns garantiert ein Beispiel dran genommen. So. Aber ich glaube, meine Mutter sagt immer, dass man sich irgendwie seine Seele und seine Familie und sein Leben, dass sich das, also wenn die Seele irgendwie vorbeifliegt, dass die sich das aussucht, das sicherlich ein bisschen spirituell, aber ich kann jetzt nicht explizit sagen, wann es jetzt so ein Aha-Moment gab oder sowas. Aber vielleicht mag das die Gründung von Viva Con Aqua gewesen sein.
Mhm. Spannend. Ich glaube, wir müssen mal mit deiner Mama vielleicht auch im Podcast sprechen. Das klingt ja total interessant.
Ja. Oh ja.
Sag mal, wenn du gerade aktuell guckst, gibt es gerade eine Initiative, einen Verein, eine NGO, mit der du gerade sehr intensiv Dinge tust, angehst? Und falls ja, warum?
Wir sprechen Anfang 2021, genau. Und die Clubkinder, die leite ich jetzt seit 9 Jahren. Und im Clubkinderverein bin ich erster Vorsitzender und da haben wir natürlich komplett unsere DNA umgekrempelt auf digital und auf Corona-konform. Ultra anstrengend das ganze Jahr 2020, aber da sind wir ordentlich aktiv in unseren 6 Satzungszwecken, da irgendwie Hamburg ein bisschen noch schöner und lebenswerter zu machen. Was ich als großes Thema habe, ist der internationale Artenschutz mit meinem Nepala Wildlife e.V. Da bin ich 2. Vorsitzender hinter Hanna oder neben Hanna. Und der Artenschutz weltweit, inklusive aller Faktoren, also Abholzung, illegale Wilderei, alles, was es da so gibt, was sozusagen zu den Problemen führt und überhaupt zum Aussterben von Arten, ist ja gerade kompletter Wildwuchs, weil nichts mehr kontrolliert werden kann, weil Nationalparks geschlossen sind und keine Ranger da irgendwie aufpassen können und so weiter. Da habe ich leider viel mit zu tun, ohne natürlich irgendwo genau hingucken zu können, was irgendwie eine schwierige Situation ist. Und was ich, glaube ich, gerade am aktuellsten mache, ist seit Silvester Bosnien. Die Medical Volunteers haben verschiedene Stationen, 3 in Griechenland, also auf Lesbos und Thessaloniki und Athen, für Geflüchtete und für Menschen ohne Obdach, wo sie medizinisch helfen. Und wir haben Anfang des Jahres auch vorsichtig unter größten gegen Polizei und Staat und Nationalsozialisten und so weiter eine Station in Bosnien oder zumindest, also wir haben keine Station, das dürfen wir auch gar nicht, aber wir helfen da, so gut es geht. Und das mag vielleicht jeder gerade so ein bisschen spüren, weil ihm die hanseatische Kälte so ein bisschen in die Knochen zieht oder in anderen Teilen von Deutschland ja noch viel kälter oder ein bisschen milder, whatever, aber der Winter ist da. Und das merken wir nicht nur in der Obdachlosenhilfe mit meinem Clubkinder e.V. zum Beispiel und den Gründungen Gobanio und dem Sonnenschein-Café, da wo wir viel helfen mit vor allem Gülay, sondern auch in der Geflüchtetenhilfe, weil wir in der Presse da zumindest gerade gut mitbekommen, dass es da ein damit kann man sich halt gerade gut gemein machen, nicht? Wenn man jetzt das Bild hat, dass da bei -5 Grad irgendwie Leute im Zelt auf die nächsten Schritte ihres Lebens und ihrer Biografie überhaupt warten und die nirgendwo erwünscht sind, da kann man sich, glaube ich, jetzt gerade, wie gesagt, gut mit gemein machen. So.
Ja, krass. Also wenn man so über dich liest oder von dir hört, gibt es eigentlich immer so 2 Seiten, also der aktive, vernetzte, umtriebige, der halt irgendwie auch echt viele Dinge voranbringt, also mit richtig anpacken und dann aber auch gerne so der Jannis, der auf einer einsamen Insel, am besten ohne Handy und nochmal gar nicht sagen, wo man hin ist, tief verbunden mit seiner Familie.
Meine Geheiminsel.
Cool. Genau, das finde ich ja auch total interessant, das ist ja auch immer auch mal schön, wenn man sich halt irgendwie auch verbunden fühlt, um natürlich auch wieder Neues auszuprobieren, ne? Denkst du, da ist was dran? Wie gibt man denn eigentlich Menschen beides? Weil ich überlege ja, wenn man das auf Unternehmen überträgt, gerade wenn jetzt durch Kurzarbeit und so weiter natürlich eben auch nicht so viel Bindung da ist, herrscht ja auch viel Unsicherheit, ne? Und dann sollen sich alle noch um Nachhaltigkeit kümmern. Das ist ja schon echt eine Herausforderung.
Naja, um Nachhaltigkeit muss sich leider jeder immer kümmern. Nicht zuletzt, seit Greta uns darauf aufmerksam macht, aber da ist was, ich kann das natürlich auch nur aus meiner Sicht beantworten und ich bin ja schließlich auch zu Gast, also darf ich das wahrscheinlich ja, auch, genau. Aber ich kann es auch nur für mich sagen. Ich brauche gerade in diesen Corona-Zeiten auf jeden Fall Tapetenwechsel mal, also von Homeoffice und von Quarantäne zu Hause. Ich bin gerne auf meiner Geheiminsel, von der die wenigsten wissen, zum Glück, an der Nordsee und im Sauerland, im Wald, im tiefsten Wald oder irgendwie am See in Mecklenburg-Vorpommern oder sowas. Also das habe ich zumindest alles geschafft dieses Jahr, weil man ja ansonsten nicht reisen darf. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Mecklenburg-Vorpommern war auch illegal, dass ich da war, weil da ich habe da im Radio auf dem Weg die ganze Zeit gehört, dass da irgendwie sämtliche Übernachtungen verboten sind und so weiter und so fort. Aber ich brauche das stark, um mich in diesem Digitalen, also dieses digitale Ich mal abzukoppeln, weil ich auf diversen Kanälen und Mail-Eingängen und Smartphone und Laptop auf dem Arbeitsrechner und sowas dreistellig Korrespondenz pro Tag habe. Mhm. Und immer irgendwo rote Zahlen mit, was ja bedeutet, dass man irgendwas noch nicht gemacht hat oder jemandem nicht zugehört hat oder jemandem nicht irgendwie freundlich geantwortet hat oder sowas. Und davon muss ich mich mal frei machen. Und das gepaart mit einem Tapetenwechsel, der dann auch immer mit Natur einhergeht, also Wasser oder Wald oder solche Spirenzchen, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt für die Pflege von der Beziehung zu sich selber und zu Selbstliebe und zu Selbstachtung und Respekt und eben auch sich mal abkoppeln und mit sich selber beschäftigen. Und das führt bei mir zumindest immer dazu, dass man mit sich dann so ins Reine kommt wieder, dass man wieder überhaupt geben kann, also dass man selber für sich so gesund ist, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, dass man irgendwie überhaupt was anderen geben kann und anderen helfen kann und sich um andere kümmern kann. Und ich glaube, wenn das zu Freiräumen führt, wenn das zu Vertrauensvorschüssen, jetzt schon langsam ja wirklich nicht mehr als arbeitgebender Mensch, aber dass man seinen Mitarbeitern vertraut, dass die schon im Sinne des Unternehmens, wenn man denn das so vorlebt, dass man überhaupt Werte hat, dass die Leute im Homeoffice auch oder remote oder auf einer einsamen Insel oder was auch immer genauso gut für einen arbeiten können, als wenn man in der Adresse sitzt, die bei einem im Impressum steht, dann kann diese Zeit sicherlich gerade irgendwie einen positiven Effekt darauf haben, dass das alles auch ein bisschen gesünder wird und dass man diesen Stress, der ja, glaube ich, viel daherkommt, dass man seine Arbeitsdevices noch mit nach Hause nimmt, in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause Arbeitssachen liest und beantwortet und dann zu Hause beim Abendbrot und danach beim Netflixen oder sowas auch nochmal mit Arbeitssachen konfrontiert ist, dass man da irgendwie mal ausbrechen darf, ne? Und wie gesagt, ich glaube, das geht im Kleinen und im Großen, dass man mal irgendwie einen Monat woanders ist oder irgendwo arbeiten darf, wo man auch surfen kann oder was weiß ich was man halt so für eine Leidenschaft hat. Aber mir persönlich ist es immer ganz wichtig. Und da ich mein eigener Chef bin, die meiste Zeit meines Arbeitslebens, entscheide ich das auch einfach immer für mich selber. Danke, Joko, dass du mich einige Male vertreten hast.
Sehr cool. Wir haben da natürlich auch Glück mit Nils und Stefan und dürfen da sehr drauf zurückgreifen. Und ich bin auch total irritiert teilweise. Jetzt gerade sind wir mitten in der Pandemie, wie viele Arbeitgeber ihre ArbeitnehmerInnen tatsächlich ins Büro zwingen. Ich bin da, also ich verstehe das nicht.
Und unvorsichtig. Ja. Strange und unvorsichtig einfach.
Ja, gehen wir mal zu Polycore. Nils hat es ja erwähnt, du bist Mitbegründer, das ist eine Agentur für Nachhaltigkeit. Und tatsächlich haben sich jetzt Kunden von euch so ein bisschen abgewendet mit der Begründung, das Thema Nachhaltigkeit sei jetzt erstmal verschoben. Wie siehst du das denn und hast du irgendwas aus dieser Reaktion gelernt, das du gerne teilen möchtest?
Also gelernt auch viel, aber in erster Linie haben Joko und ich entschieden, dass wir die Polycore jetzt ruhen lassen, bevor wir insolvent gehen oder bevor irgendwie was Schlimmeres passiert. Und das ist ein ziemlicher Prozess 2020 gewesen. Also die KundInnen haben uns sozusagen das Genick gebrochen, sogar in Wirklichkeit. Und das ist irgendwie natürlich tragisch und schade für uns selber und für alle unsere Mitarbeitenden so. Aber in erster Linie ist es natürlich auch eine krasse Fehlentscheidung, weil nicht nur ist es ja so, dass die Corona-Krise mit der Nachhaltigkeit und der Klimakrise engstens verwoben sind, wie ich weiß, als Vorsitzender eines Artenschutzvereines, der sich mit Pandemien natürlich auch auseinandersetzt, weil das ein ganz natürlicher Prozess ist. Und da kann man jetzt sagen, dass Gott oder Göttin oder wer auch immer irgendwie den Planeten da einmal reinmachen will oder sowas. Aber wenn der Mensch immer weiter in die ihm eigentlich nicht zustehenden Gebiete vordringt, dann ist eine Pandemie unausweichlich sozusagen. Und das sagen ja zum Glück viele ExpertInnen gerade, dass man da ein bisschen vielleicht was draus lernen kann. Aber für uns führt das dazu, dass ob du jetzt ein Kunde bist oder eine Initiative oder eine NGO, du kannst dich ja nicht frei machen von der Nachhaltigkeit. Du kannst das Thema ja vielleicht finanziell oder in einer Konzentration auf 2023 schieben. Aber das interessiert den Planeten ja wirklich herzlich wenig. Also das wird ja alles einfach nur schlimmer. Und ich kann natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, dass man jetzt irgendwie entscheidet, dass einem die Aufmerksamkeit und die Geldbörse irgendwie näher sind und man sich irgendwie mehr auf die Mitarbeitenden konzentriert und einen Ausbau von Homeoffice und so weiter investiert. Aber auch das ist dem Planeten ja egal, weil der Klimawandel, der wird sich nicht verschieben oder verhandeln oder ignorieren lassen. Das muss uns ja nicht erst Greta sagen. Aber da müssen halt alle ein bisschen mehr drauf hören. Und für uns ist das natürlich irgendwie finanziell scheiße gewesen, um es auf hanseatisch mal auszusprechen. Aber die Entscheidung kann man natürlich jetzt im großen Ganzen nicht nachvollziehen, weil das Thema Nachhaltigkeit wird nicht weggehen. Ne? Bei allem Verständnis natürlich für sämtliche Portemonnaies und für sämtliche finanziellen Schieflagen, die es jetzt sowieso gibt seit letztem Jahr. Aber da haben wir halt auch einen Schlag mit abbekommen.
Ja, echter Schrott. Also wirklich, also überhaupt nicht nachzuvollziehen. Und ich kann auch, ja, also ich habe das wirklich, also wirklich mit Bestürzung auch aufgenommen und muss halt wirklich sagen, dass man denkt zwar, das kann doch nicht wahr sein, weil ja eigentlich gerade eine Vorwärtsbewegung stattfindet. Ne? Also ich habe halt auch das Gefühl, dass es auch gerade ankommt. Und ich denke mal, ja, also in unserem Umfeld nehmen wir da halt schon viel Bewegung wahr. Aber das bedeutet natürlich trotzdem auch, ja, dass man eben auch ja da auch richtig ja auch reingehen muss, investieren muss und dann denn diese Themen zu verschieben oder auch auf Jahre zu verschieben, das ist unverständlich, ja.
Ja. Ja.
Was ist denn deine Erwartung in Bezug auf Nachhaltigkeit an Unternehmen insgesamt oder auch an Unternehmen wie das unsere? Was würdest du denn sagen? Was gibt es uns damit auf dem Weg?
Also da würde ich jetzt keinen Unterschied machen zwischen einem Unternehmen, also zwischen irgendeiner hippen Alkoholikerinnenagentur oder Feld. Also das würde ich sogar größer denken. Also meine Erwartung in Bezug auf Nachhaltigkeit, die ist eigentlich nicht skalierbar in ein Unternehmen, aber das steckt da drin. Also ich erwarte eigentlich von jeder Einheit, also angefangen vielleicht vom Staat über eine Firma oder ein Individuum, dass man sein Leben und sein Umfeld so nachhaltig wie möglich ausrichtet. Und ich glaube, als arbeitgebende Person oder irgendwie als Agentur, wo man irgendwie viel Einfluss hat, weil man da ja auch beruflich kommuniziert, ist es, glaube ich, immer schlau, seine Menschen zu ermutigen, also sein gesamtes Umfeld, nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch Kundinnen und Multiplikatoren und alles, was man in seinem Umfeld hat, und das gut vorzuleben. Und also einiges davon lässt sich im Zwischenmenschlichen bemessen und anderes vielleicht irgendwie in finanziellen Entscheidungen. Aber für mich ist das alles bedenken und durchdenken und bewusst entscheiden, welche Kekse man im Konfi hat, ob man Viva con Aqua im Konfi hat, welches Druckerpapier man benutzt und auch größere und unbequemere Sachen wie CO2-Ausgleiche. Und hoffentlich lernen die Leute in Corona-Zeiten auch viel, was Dienstreisen angeht. Eine der absurdesten Sachen in meiner Welt ist, dass jemand irgendwie von Berlin nach Köln fliegt oder sowas. Themen wie Altersvorsorge, also alles, was man halt so entscheiden kann als jemand, der die Finanzen und der die Geschicke von einem Unternehmen oder von einer Agentur oder was auch immer für eine Einheit das ist, leitet, der hat jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Und ich kann ja schlecht erwarten, dass sämtliche Entscheidungen nachhaltig getroffen werden, aber wenn man das zumindest bedenkt und recherchiert und sich da irgendwie einen Kopf drüber macht, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen da heutzutage.
Ja. Jetzt kennst du ja beide Seiten, also einmal den Aktivismus und auch die Nachhaltigkeit. Und wenn du mal bei beiden so ein bisschen reinfühlst, kannst du vielleicht sagen, was Unternehmen von AktivistInnen lernen können und vielleicht sogar umgekehrt? Oder siehst du vielleicht auch Synergien, die nur gemeinsam möglich sind, wenn wir die Themen ganzheitlich betrachten?
Also auf jeden Fall Synergien. Und ich glaube, da liegt viel drin, finde ich ehrlich gesagt irgendwie eine schwierige Frage, aber auch eine coole Frage natürlich von euch beiden. Also im Aktivismus steckt für mich das Machen drin, ne? Also nicht durch 46 Gremien gehen und dann entscheiden für 2022 oder sowas, sondern sich ein Thema erarbeiten und das machen. Und meine Schwester ist bei Rocket Beans in Hamburg und die hat jetzt eine Arbeits-AG, wo sie auch Zeit von freigestellt bekommt, um sich da zu Diversity-Themen fortzubilden und auch das Team dann darüber fortzubilden. Und ich glaube, es steckt sehr viel in einer Grundsatzfrage, was man für ein Typ Mensch ist. Und ich glaube, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Talente haben. Und das lohnt sich in meiner Erfahrung und in meiner Biografie oft, diese Talente zusammenzuführen und auch zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass jetzt, also mal abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass Aktivismus gut und Unternehmertum böse ist oder sowas, also da sind wir ja irgendwie 5 Jahre drüber hinaus, sondern dass die beiden absolut voneinander lernen können. Und ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass du dich halt ernsthaft über gemeinsame Interessen und Ziele definierst und auseinandersetzt und auch immer wieder auseinandersetzt und du diese Ziele dann gemeinsam verfolgst. Und das ist meine Erfahrung, dass der eine besser organisieren kann und die andere kann besser kommunizieren und der dritte gibt vielleicht schneller auf, ist aber irgendwie total der Powerer im irgendwie nächtelang irgendwas durchschrubben, bis es fertig ist. Und der andere, was auch immer die Menschen für Talente haben, dass man das zusammenbringt, was man für ein Projekt oder für eine Idee oder für einen wirklichen Unterschied oder einen wirklichen Wandel gebrauchen kann. Und es gibt so viele Themen und Subthemen, womit sich viel mehr Leute auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, dass das nur über Dialog geht und nicht über Spaltung in rechts und links und nicht über Spaltung in Aktivismus oder Unternehmertum oder was auch immer, sondern die Leute müssen sich gemeinsam damit auseinandersetzen, dass das unser Planet und unsere Gesellschaft ist und so klein oder so groß man diese Einheit halt auch definieren will, dass die Menschen gemeinsam sich das runterbrechen und sich Lösungsansätze oder Lösungen dafür erarbeiten und da auch dann zusammen powern. Und ich glaube, dass ein Aktivist halt ein anderer Typ ist als eine Geschäftsführerin oder ein Abteilungsleiter oder irgendwie sowas. Und die müssen unbedingt voneinander lernen, weil sich das nur ergänzen kann. Und Joko und ich haben völlig unterschiedliche Talente und Fähigkeiten und Schwächen, genauso wie Hanna und ich bei Nepada und Eloise und ich bei den Clubkindern. Und das zieht sich durch alles durch, weil ich glaube, nur so funktioniert das, dass man irgendwie ein gutes Team hat, was sich ergänzt.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch da, wenn ich mal drüber nachdenke, wir hatten ja relativ häufig bei uns auch die Fridays zu Gast, die das ihre Open Orgas bei uns gemacht haben. Und ich habe total viel gelernt, also sozusagen von der Gesprächsführung, von dieser Gruppenmoderation, wenn da irgendwie 100 Leute da moderiert werden und da halt irgendwie alle angezündet sind und die das trotzdem mal wie auf den Punkt bringen und so. Da dachte ich so ein paar Mal, ja, wow, also da könnten wir in unseren Meetings auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Also insofern, also finde ich das wirklich einen interessanten Aspekt. Aber die Frage ist ja auch, ich meine, das war jetzt natürlich ein bisschen so ein natürlich auch Glück, ne, dass die sich dann auch unser Büro jetzt da oder uns dann ja auch irgendwie lieb gewonnen haben. Aber gleichzeitig ist es natürlich eigentlich ja die Frage, wie bringt man es denn zusammen? Ne? Also ich nehme halt dann irgendwie schon wahr, dass so einzelne Menschen dort halt immer aktiv sind, aber also auf einer Company-Ebene, und Aktivisten, also wie man das besser zusammenbringen kann, ich glaube, da lohnt es sich auch noch mal ein bisschen besser drüber nachzudenken.
Auf jeden Fall, aber ich glaube auch, da müssen ArbeitgeberInnen ihren Mitarbeitenden irgendwie mehr Vertrauen schenken, weil das, was ich am meisten und am effektivsten erfahren habe zu diesem Thema in meinem Leben und in meiner Biografie, ist, dass das immer ein Impuls von einem Menschen ist, der in der Mittagspause seine 2 Bürokolleginnen irgendwie anzündet und dann in der nächsten Betriebsversammlung oder in der Montagskonferenz oder was weiß ich was noch mehr und sich das jetzt vielleicht nach oben arbeitet oder in die Breite arbeitet, dass halt immer mehr Leute da mitmachen oder sowas. Man kann ja auch einem Mitarbeitenden zugestehen, dass irgendwie ein Purpose oder ein CSR-Thema oder also irgendein Aktivismus oder Engagement von welchem Unternehmen auch immer, dass das aus irgendwelchen Mitarbeiterkreisen kommt. Und das ist ja das, wie es funktioniert, dass du jemanden hast, der die Vorarbeit macht und nicht nur irgendwie sich da drin aufschlaut und überhaupt sich damit auseinandersetzt, sondern da eine Leidenschaft drin entwickelt, die er auch weiter vermitteln kann. Und das gibt's natürlich auch von beiden Seiten. Also es gibt ja auch Leute von aktivistischer Seite, die sagen irgendwie, wir werden niemals mit irgendwelchen Unternehmen sprechen oder sowas und sowas. Das ist halt nicht mein Weg, ne? Und ich habe irgendwie Respekt vor jedem, der super straight ist und der irgendwie genau weiß, wofür er einsteht und was er will und was nicht. Aber ich glaube, im Dialog kommt man da immer weiter.
Finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ja das Thema Corona-Bekämpfung und gleichzeitig, haben wir jetzt schon mehrfach, müssen wir ja natürlich eigentlich den Hebel noch mehr auf den Tisch legen im Bezug auf Nachhaltigkeit, um da irgendwie jetzt wirklich schneller vorwärts zu kommen. Denn uns läuft ja bekanntermaßen die Zeit weg. Genau, und deswegen müssen wir ja eigentlich alle schneller und aktiver werden. Und du kannst ja Menschen anzünden, Menschen aktivieren. Wie aktiviert man denn eigentlich Menschen?
Also auch mehrere Fragen und Antworten eigentlich, aber das ist auch wieder eine gute Frage. Und wenn ich das wüsste, dann würde ich sofort in euren Podcast kommen. Scherz, also bin ich ja. Zuerst mal möchte ich dazu sagen, zu dem ersten Teil, dass ich glaube, dass das wichtig ist zu verstehen, dass Corona-Maßnahmen, zum Beispiel Impfungen, wie eigentlich fast alle anderen Ressourcenverteilungen auf diesem Planeten auch leider von oben nach unten funktionieren. Und unten sind einfach sehr viele Menschen, also Obdachlose, Indigene, US-amerikanische Menschen ohne Krankenversicherung, Slum in Südafrika und auch in Hamburg natürlich in Geflüchtetenheimen oder nach Bosnien oder Moria gucken oder wie auch immer. Da gibt's, glaube ich, eine andere Diskussion zu Corona-Impfungen, als es das jetzt irgendwie gibt, als in Winterhude oder Eppendorf oder in Eimsbüttel. Und genauso leiden auch die ärmeren Menschen auf diesem Planeten oder die ärmeren Lebewesen mehr unter dem Klimawandel. Weil wir uns sozusagen immer hier nehmen, was wir brauchen und ohne groß jetzt nach rechts und links zu gucken, das auch ohne Rücksicht auf die Konsequenzen zu machen. Und ich glaube, da muss man sich individuell selber positionieren. Also erstmal glaube ich daran, dass jeder irgendwie ein soziales oder nachhaltiges Thema in sich schlummern hat, über seine Oma oder weil man einen Hund hat oder aufgrund von seiner Biografie oder was auch immer, dass man jeden irgendwo packen kann, sich zu engagieren für irgendein Thema. Das ist das, was, also da bin ich fast hundertprozentig von überzeugt bei 10 Jahren Erfahrung mit dem, was wir machen. Und ich glaube, dann ist, also unser Weg ist da, das, was ich so starte mit Joko und mit Eloise und mit Hanna und so weiter, was Gülay macht bei uns in der Obdachlosenhilfe, ist eigentlich ein freudvoller, kreativer und irgendwie ein positiver Ansatz, dass wir gucken, wie man möglichst nah an die Lebenswelt von den Leuten kommt, ob das jetzt der Kanal ist oder das Thema oder eine Ausprägung von dem Thema oder eine Eventidee oder eine Demo oder irgendwie sowas, dass man da immer so ein bisschen am Puls der Zeit ist. Und wir sind also hauptsächlich so in diesem Turn unterwegs, dass wir für eine bessere Welt sind. Und nicht gegen alles, was irgendwie scheiße und ängstlich macht und einen runterzieht und was irgendwie schrecklich ist, sondern es gibt dafür ja immer Lösungen und die muss man sich erarbeiten oder sich an schon bestehende Lösungen ranhängen irgendwie. Und wir versuchen das so zu kommunizieren, dass es Alternativen gibt, dass du einen Unterschied machen kannst und zwar an ganz vielen Stellen in deinem Alltag und in deinem Leben. Und da gibt es dann gleich so eine in der Selbstwahrnehmung gibt es da gleich mehrere positive Effekte drin. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hebel, dass man den Leuten irgendwie auch wichtig ganz konkret Angebote macht, wie sie sich einbringen können und die Welt zum Besseren ändern können. Und das ist so, da können wir jetzt halt in jedem Thema und in jedem gesellschaftlichen Missstand irgendwie super spezifisch konkret werden, wenn ihr das möchtet. Aber wenn ich das allgemein formulieren soll, dann passen wir halt immer so ein bisschen auf, dass das was Aktuelles, was irgendwie Unterhaltsames oder zumindest nicht Runterziehendes ist und wir irgendwie mit Spaß und Freude an einem Besseren und am Positiven arbeiten. Und das mag uns irgendwie gut gelingen. Aber wie gesagt, ansonsten müssen wir da konkreter in die Themen reingehen. Es gibt halt bei jedem Thema unterschiedliche Ansätze und auch unterschiedliche Wirksamkeiten, wie man da sein Talent oder wie man da sein Muskelschmalz einbringen kann.
Das hatte ich auch mal. Ja, also nehme ich halt auch so wahr, dass das, was du sagst mit der Energie, ist natürlich wichtig, ne? Also dass man, dass das sozusagen auch Energie gibt, weil das ist ja auch ein langer Weg und das hilft ja auch nichts, wenn man da sozusagen, ja, also den Kopf in den Sand steckt, ne? Also es muss ja weitergehen, muss ja weitermachen und deswegen hilft es natürlich, wenn das irgendwie Dinge sind, die auch, also dass das auch Spaß machen darf. Also wenn man Gutes tun darf, auch Spaß machen. Das ist, glaube ich.
Ey, auf jeden Fall. Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, also wir reden ja hier als Kommunikateure, auch wir drei zumindest, und unsere beiden Agenturen und Gründungen. Und man darf auch nicht vergessen, dass sowas auch zu Recht wirklich eine gute, natürliche Reichweite bringt. Ja. Ne? Also solche Maßnahmen und wie man das jetzt auch immer nennt, CSR oder irgendwie Mitarbeiterengagement oder Purpose oder weiß der Geier, da stecken Maßnahmen hinter, wenn die aus dem Herzen kommen, von den GründerInnen oder von irgendwelchen Mitarbeitern, das ist ja eigentlich auch zweitrangig, dann ist das ein Vorteil für eine nachhaltigere Welt, für die Mitarbeiter selber, für alle Follower, die irgendwie daran teilhaben dürfen. Das Kommunikationsteam freut sich ja irgendwie einen Ast, wenn die mal sowas kommunizieren, anstatt immer irgendwelche Unternehmenszahlen und sowas alles. Und eben noch für die Bedürftigen, für die man das macht, ne, welche Gruppe oder welches Thema das auch immer ist. Aber da steckt halt unheimlich viel drin. Und auch das ist immer ein Unterschied, ob man seine Arbeit irgendwie so definiert, dass man positive Aspekte und Impact davon hervorhebt und auch fördert und das auch manchmal mit seinem Portemonnaie oder mit seiner Arbeitszeit fördert. Und das ist einfach ein entscheidender Unterschied. So. Und wofür man sich einsetzt und wie sehr das zum Kern von dem Unternehmen passt, da muss man sich halt irgendwie positionieren und da muss man einfach dazu stehen, was man machen will und was man nicht machen will und die Gründe dafür. Und dann kann das einen total positiven Aspekt auf so viele Bereiche des Lebens und auf so viele zwischenmenschliche Beziehungen und sowas führen. Und ich finde auch, da darf man mit angeben. Also im Rahmen natürlich, wenn man jetzt 20 € spendet, muss man da nicht 2 Jahre lang drüber erzählen, so, das ist ja klar. Aber wenn das aus dem Kern und aus dem Herz herauskommt, dann ist das doch was total Tolles, darüber zu sprechen und andere damit zu ermutigen.
Exakt, das finde ich nämlich auch wieder das Wichtige, ne? Also tue Gutes und rede darüber, hilft einem selbst, aber natürlich inspiriert es bestenfalls andere, sich anzuschließen oder auch in sich zu suchen, okay, was ist denn jetzt meine Leidenschaft, wo kann ich meine Energie hingeben? Und das ist ja auch ein bisschen das heroische Ziel, das wir ja auch mit diesem Podcast haben, dass hoffentlich jetzt andere zuhören und denken, ja, ich muss jetzt was machen. So, und das ist ja, das ist da das Schöne dabei. Genau, du bist ja Seriengründer fast schon so ein bisschen, wenn man das mal sagen darf. Jetzt hast du auch die Fair Narrative gegründet. Magst du uns ein bisschen erzählen, was hier die Idee ist und euer Ziel?
Das weiß ich selber noch nicht so richtig. Also ich weiß, was ich gegründet habe.
Das ist schon mal gut.
Und ich probiere aus, wie gut das jetzt funktioniert und wie das resoniert. Also Fair Narrative ist eine Plattform zwischen Aktivismus, Journalismus und Kommunikation, weil ich in meinen 10 letzten Berufsjahren, ich war 10 Jahre Journalist und dann habe ich 10 Jahre mit Joko in Serie gegründet, wie ihr so schön gesagt habt, festgestellt habe, dass man einige Dinge erreicht mit einer PR-Maßnahme, andere Dinge mit einer guten Kampagne und andere Dinge mit einer Demonstration auf der Straße. Und das darf da auch alles drinstecken. Und ich kommuniziere Geschichten auf unterschiedlichen Wegen eben von Menschen und von Tieren und von Ökosystemen, von Bevölkerungsgruppen, deren Geschichte erzählt und gehört und verbreitet werden muss. Und das ist viel von dem, was wir heute auch besprochen haben. Ich kümmere mich da um Indigene, um Artenschützerinnen, um Refugees. Und das ist eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir. Und das wird der Kern von einem Netzwerk, von einer Plattform sein, wo ich Menschen drunter versammeln möchte, die das Gleiche tun. Und wie immer, bei allem, was wir gegründet haben, kann der eine gut irgendwie bei einer Veranstaltung die Organisation übernehmen und die andere kann Design und der dritte kann irgendwie texten oder sowas. Und alles das ist dringend nötig, finde ich heutzutage. Das nachhaltige und faire und bio und wie man das auch immer nennen will, gemeinnützige und ehrenamtliche Sachen cool und sexy daherkommen und beim Scrollen knallen irgendwie und dass das auffällt und dass man da Prominente mit dabei hat und vielleicht auch Alkohol, aber auf jeden Fall irgendwie auch Unterhaltung und Entertainment und sowas darf ja auch mal mit einer Gästeliste funktionieren oder sowas, dass wir uns einfach das, was funktioniert in dieser Gesellschaft, zu eigen machen und das fürs Gute einsetzen. Und das geht als Bogen für alle Gründungen, die Joko und ich gemacht haben und eben, wie gesagt, auch mit Hanna und Eloise und so weiter. Unser Duschbus Go Bagno ist wahrscheinlich der schönste Bus, den es in ganz Deutschland gibt, weil der von einer Designerin gestaltet wurde, in Regenbogenfarben mit coolen Dusch-Icons und so weiter und das einfach gut funktioniert, weil man das alles sofort wiedererkennt. Ja. Und das ist kein Betroffenheitsbus, weil Obdachlose auch irgendwie mit Hygiene und Pflege und so weiter, sondern das ist eigentlich ein Spaßmobil, was aufklärt und mitreißt und irgendwie auch zu Engagement einladen soll, weil das einfach eine coole Marke auch einfach ist. Und ich finde, das ist ganz wichtig, ob das jetzt der Totenkopf vom FC St. Pauli ist oder der Wassertropfen von Viva Con Aqua oder vielleicht unser Duschbus. Die Sachen, die müssen halt auch irgendwie Spaß machen und cool sein.
Total.
In meiner Welt.
Total. Ich habe noch mal einen anderen Aspekt. Und zwar hattet ihr mal, das fand ich echt spannend, habe ich mal so einen Talk von dir gehört. Und da hattest du gesprochen über eine Studie, die ihr mal veröffentlicht hattet zum Thema Nachhaltigkeit. Und hatte da herausgefunden, dass in Deutschland 6,5 Millionen Menschen zur Persona couragierte WeltretterInnen passen.
Ja.
Und das sind ja wirklich viele, also schon, also das gibt mir ja so total Hoffnung. Ich habe so viel über die Zahlen nachgedacht und dachte, Mensch, wow, das ist ja fast jeder Zehnte. Und mal so kurz überschlagen und habe dann halt irgendwie gedacht, naja, okay, also eigentlich ist das ja, die sind ja auch überall, ja? Also die sind ja jetzt nicht nur so zu Hause und warten darauf, geweckt zu werden, sondern die sind ja auch in Firmen, die sind ja halt dann irgendwie auch die zukünftigen Mitarbeitenden. Und eigentlich müssen wir ja doch die aktivieren, also wenn wir das schaffen, die zu aktivieren, um da halt auch noch mehr Bewegung reinzubringen, dann haben wir doch schon was gekonnt, ja. Und da ist die Frage, erstens, ja, also wie kriegen wir das hin? Also und wie können wir auch Narrative nutzen, ja, um da halt sozusagen da auch mehr Traktion noch drauf zu bringen?
Wow. Also, wow. Die couragierten Weltretter kommen aus unserer Studie Nachhaltiges Leben und die ist, die haben wir eigentlich nicht mal gemacht, sondern 2020, ehrlich gesagt.
Sorry.
Noch so lange her.
Kurz bevor wir Absagen zu diesem Thema bekommen haben dann. Aber das ist eine von fünf großen Gruppen in der Bevölkerung gewesen und in der Tat 6,5 Millionen. Die anderen vier Gruppen sind auch ein paar Millionen. Das heißt, es sind eine ganz schön große Menge in unserer Bevölkerung sind schon angezündet. Und ich kann das jetzt, ich kann das jetzt natürlich nicht mehr alles runterbeten, aber das ist auf jeden Fall, sind das bewusste Leute, Generation Z und Y. Viele Frauen, gar nicht so viel Geld, wie man denkt, eher urban, also eher in einer großen Stadt, so mittlere Bildung, was war das noch? Also sind sowieso schon affin, irgendwie Flexitarier oder vegan oder sowas zu werden oder zu sein. Und diese Leute, die sind auch alle schon. Und ich glaube, da haben wir auch vor 20 Minuten schon drüber geredet, dass man diesen Leuten auch Vertrauen schenken muss und denen zuhören muss und die ernst nehmen muss. Und dass die auch einen Impact haben können im Kolleginnenkreis oder in die Führungsriege rein, wenn sie da nicht sind. Die sind überall in unserer Gesellschaft verteilt. Und ich glaube, aktiviert sind die schon, vielleicht aber nur in ihrer Beziehung oder in ihrem WG oder in ihrem Familienhaushalt oder sowas, ne? Oder in das direkte Umfeld, was man so als Mensch hat. Und da schlummert, glaube ich, noch eine ganze Menge drin. Und das Ding ist ja auch, dass das ja genauso eine bewusste Entscheidung ist, wie man sich solchen Themen stellt, weil das ist eine entscheidende Frage von unserer Studie damals gewesen. Jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, das kann man alles nachlesen. Das ist nachhaltiges Leben 2020.de. So heißt unsere Studie und da haben wir auch eine Website für gebaut, wo man sich die ganzen Gruppen angucken kann. Jetzt habe ich mich so doll über die URL konzentriert, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Aber die stecken überall und da braucht es auch nicht gerade unbedingt Narrative zu, um die anzuzünden. Das hilft natürlich, wenn man das repetitiv immer wieder sieht und sich da drin auch bestätigt fühlt. Und ach so, das ist halt alles, also alle diese Sachen, über die wir sprechen, die sind eigentlich nur ein Griff im Zeitschriftenregal oder eine Taste auf deiner Fernbedienung oder ein Tab im Browser oder was auch immer, ein Spotify-Podcast, so ein Follow-Klick oder sowas entfernt. Es gibt halt unfassbar viele Leute, die das ja auch multiplizieren und die wirklich eine gute Arbeit und sau viel irgendwie privater Recherche da reinstecken, dass sie einem eine Dreiviertelstunde lang im Podcast was über Nachhaltigkeit erzählen. Und jeder kann sich da halt seinen Teil rausnehmen. Also Nils ist bestimmt nicht perfekt, weiß ich manchmal nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Maike bestimmt auch nicht, du, ich auf keinen Fall. Und es geht halt darum, dass man sich in seinem Bereich, der einen irgendwie triggert und am meisten Feuer und Leidenschaft entfacht, dass man sich da drin irgendwie weiterentwickelt und das nach weiterträgt so. Und niemand muss ja 24 Stunden am Tag ehrenamtlich arbeiten und vegan leben und irgendwie sein gesamtes Geld spenden und von Luft und Liebe über seinen Augapfel leben, sondern man muss sich da halt irgendwie positionieren und in seinem Alltag bei allen diesen kleinen Entscheidungen, also sich das bewusst machen, dass das alles einen Einfluss hat. Und oft ist dieser Einfluss ja überraschend komplett am anderen Ende des Planeten. Aber die Entscheidung des Smartphones oder die Entscheidung, wie du deine Zeit verbringst, hat eben sehr, sehr viel Einfluss auf vieles auf diesem Planeten. Und das darf man auch nie vergessen.
Total. Jetzt meine nächste Frage. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Nochmal das Thema Nachhaltigkeitsnarrativ. Du hast ja viel darüber gesprochen, das soll auch Spaß machen, das sollen auch positive Nachrichten sein, irgendwie versuchen, aktivieren zu formulieren. Hast du da darüber hinaus nochmal ein paar Tipps? Also wie sollten wir eigentlich über Nachhaltigkeit erzählen und vielleicht auch welche Geschichten sollten wir erzählen?
Ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Frage, aber ich glaube, dass positive Bilder immer und immer wiederholen dazu führt, dass man sich da selbst besser wiederholend selbst gut angesprochen und sich da drin wiederfindet und dass das für Medien auch ein immer besseres Feedback geben wird und dass ich weiß gar nicht, das ist ja so simpel, dass ich mich das kaum traue zu sagen, aber das ist ja immer besser, positive Bilder zu wiederholen, als negative Bilder zu wiederholen. Und das hat man viel in Themen, gerade im Bereich BIPOC oder im Bereich Diversity, Finta, alles, wo sich gerade im Clubhouse die Leute zu irgendwie in die Nacht diskutieren, das ist wichtig, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und das ist wichtig, dass Leute in irgendwelchen Kommentaren, also Medien in irgendwelchen Kommentaren das N-Wort immer wieder rauslöschen und dass man immer wieder auf den Holocaust erinnert und dass man sich mit den grundsätzlichen Werten und mit den grundsätzlichen Themen unserer Gesellschaft, wir leben halt hier und nicht in Brasilien und auch nicht in Chicago und auch nicht auf Borneo, sondern dass die Leute irgendwie sich besser da drin fühlen, wenn sie Dinge richtig machen, weil man dafür weder Kontra kriegt noch irgendwie irgend so ein OP-Politiker, der einem sagt, naja, aber in den 60ern haben wir das halt nicht so gemacht und ich bin auch immer noch dagegen, irgendwie das jetzt zu ändern. Und diese Leute, die brauchen halt mehr Bestätigung. Und was man gerade viel im Netz merkt, auch auf neueren Plattformen, aber was sich grundsätzlich ja zum Glück auch durchsetzt, ist, dass diese Leute einfach stärker werden und dass auch wenn man sich in den 80er Jahren in einer Filmindustrie an Frauen vergangen hat oder irgendwas anderes Scheiße gebaut hat, dass diese Sachen nicht egal sind und bleiben, sondern dass man auch wenn es spät ist, da noch zu Recht und zu Aufmerksamkeit und zu einer Gerechtigkeit kommen kann. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin, dass Narrative, wenn sie vielleicht auch eine Geschichte erzählen, die schon erzählt wurde, aus einem anderen Blickwinkel oder aus einer anderen Sichtweise der Biografie oder whatever, dass das einfach gut ist, besser positive Geschichten und Vorbildgeschichten zu erzählen, als sich die ganze Zeit, wir haben uns jetzt 4 Jahre das Maul über so einen Clown in Amerika zerrissen, der wächst und wächst und wächst dadurch und seine Crew wächst auch dadurch. Die AfD ist nur da, die hat seit Corona und vorher weiß ich jetzt nicht, aber seit Corona wirklich nichts auf die Beine bekommen, außer zu spalten, zu polarisieren und sich irgendwie da, also darüber zu masturbieren, dass man wieder irgendwie ein Skandälchen 10 Tage lang auf allen Online-Zeitungen geschafft hat. Und das ist absurd, dass wir dem so viel Energie schenken und weggucken, wenn Menschen bedürftig sind oder wenn Menschen in Armut leben oder was im Jemen gerade passiert oder was in Bosnien gerade passiert an der Grenze, dass man sagt so, ja, also Hauptsache irgendwie, ich habe meine Eiscreme und Netflix läuft. Das ist alles daran, ist eine Entscheidung. Und ich glaube, das hilft dabei, diese Geschichten richtig zu erzählen. Und je mehr Leute das machen, ist meine Meinung, desto besser ist das für uns alle.
Ja, eine letzte
Frage. Das war irgendwie
super. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar ist es ja so, auch wenn ich über Clubhouse nachdenke, ich war jetzt auch in einigen Talks und eben auch so versuche ich ja, oder jetzt auch mit den Fridays oder so, mit den Fridays ja ein anderes Beispiel, weil sie eben sehr viele erreicht haben. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie kommen wir raus aus der Bubble, ne? Also ich hatte mir jetzt überlegt, okay, wo ist mein größter Hebel? Also ich jetzt als Nils, dann habe gedacht, okay, ich habe viel mit Firmen zu tun und dann versuche ich sozusagen in diesem Kontext halt dann irgendwie auch Impulse zu setzen oder deswegen machen wir auch den Podcast. Die Frage ist ja, und ich versuche auch immer wieder aus dieser Bubble rauszukommen, weil das hilft mir ja auch nichts, wenn ich halt dann irgendwie da mit irgendwem, ja, also irgendwie wir uns immer wieder erzählen, wie toll wir sind und jetzt halt dann nochmal 10% besser werden. Trotzdem erfordert es natürlich, oder ein 0,5% vielleicht besser werden. Ja, und das ist halt eigentlich immer wieder die Frage, ne? Also wie aktiv werden wir uns selber, um auch wieder aus dieser Blase rauszukommen. Ne? Das ist für mich eigentlich immer so die Frage, also Ehrenamt ist sicherlich halt irgendwie ein tolles Thema.
Das ist deine individuelle, ich habe wirklich sehr oft das Wort Entscheidung heute gesagt, aber darum geht es halt auch viel. Ich glaube, dass diese Bubble, wenn man die über unsere Studie legen würde, über diese Millionen Leute, die sich unterschiedlich engagieren, ist diese Bubble sozusagen transparent und nicht mehr da. Das ist, glaube ich, viel so ein Gebilde im Kopf von den Menschen. Und natürlich, du hast deinen Bereich, wo du dich engagierst und wo du dich auch wohlfühlst. Kein Mensch muss sich mit einem Nazi treffen und mit dem sprechen und den überzeugen. Kein Mensch muss sich in irgendwelche, unter einem Tagesschau-Facebook-Posting, in irgendwelche Diskussionen darüber einwickeln lassen, dass es wirklich Lachsmilies gibt unter einer Rekordzahl von gemeldeten Toten in Deutschland vom Robert-Koch-Institut. Mhm. Diese Dinge kann man aber machen. Und niemand muss perfekt sein und dem 24 Stunden widmen. Aber ich glaube, das hilft, wenn sich jeder sein Thema sucht und die Leute vielleicht nicht penetriert mit, wenn man nicht Veganer ist, ist man wirklich ein riesengroßes Arschloch, sondern hast du mal darüber nachgedacht, Flexitarismus und ein bisschen weniger und vielleicht mal gucken, wo das Fleisch herkommt und so weiter und so fort. Und das muss man auch nicht missionieren, aber das kann man vorleben. Und da kann man auch mit anderen Leuten in Dialog gehen. Und das ist natürlich, ich meine, Corona, wir haben gerade nichts anderes als Kommentarspalten und Clubhouse und so, aber das ist halt auch undankbar, irgendwie seinen ganzen Abend irgendwie, wie gesagt, unter so einem Tagesschau-Posting zu verbringen. Aber irgendwas muss man halt machen. Und ich glaube, da muss man auch manchmal seine Komfortzone ein bisschen mehr verlassen und sich halt sein Thema aussuchen, wofür man brennt. Und das kann pro Refugees sein oder ein bisschen mehr Augenhöhe hinsichtlich Obdachlosigkeit oder irgendwas anderes. Wichtig ist nicht, dass du perfekt bist und alles machst, sondern dass du irgendwas machst. Mhm. Und ich glaube, da ist auch diese Bubble oft nur bequem, irgendwie zu sagen, das ist halt mein Umfeld und du bist Kommunikateur, du erreichst ja viel mehr Menschen als eine Bubble. Aber Dinge anbieten, so. Also ich kann da nicht mehr zu sagen, als das zu ermutigen. Es gibt ja Leute, die machen schon die Vorarbeit. Es hat ja schon jemand Viva Con Aqua gegründet oder irgendwelche CO2-Kompensationen oder irgendwelche Blogs für Nachhaltigkeit oder sowas. Da kann man sich engagieren, so. Und da muss man halt irgendwie seinen Schnitt machen und sein Thema finden, wo man sagt irgendwie, das ist es mir wert, da 2 Abende oder einen Samstag oder eine Viertelstunde oder was auch immer zu investieren und da einen Unterschied zu machen. Das ist es.
Ja, und finde ich nämlich auch. Und wenn ich dann mal so die Worte von Mimi, was ich halt einfach super fand, Mimi Siewalski bei uns beim Podcast, und das bringt mich halt dann irgendwie auch immer so wieder, ermutigt mich auch immer wieder, dass es ja auch am Ende natürlich ein totaler Weg ist und eine Straße ist. Und wenn die Leute halt sich halt irgendwie zu mehr Nachhaltigkeit also sozusagen auf diesen Weg begeben, dann geht's da auch weiter. Also das ist so zumindest die Erfahrung, die ich sammle. Und insofern ist es natürlich irgendwie toll. Es ist eigentlich relativ egal, auf welcher Ebene die halt quasi sich halt irgendwie auf dieser Straße begeben, ob das jetzt halt dann über soziales Engagement ist oder über nachhaltiges Engagement ist. Auf alle Fälle wird das halt sozusagen in die richtige Richtung führen. Ja. Mhm.
Ja, danke schon mal, Jannis. Jetzt bitten wir die Gäste am Ende immer noch von unserem Podcast, einen Appell loszuwerden. Jetzt habe ich das Gefühl, dieses ganze Gespräch ist voll von Appellen. Ich würde dir aber trotzdem gerne nochmal die Chance geben, wenn du möchtest, am Ende nochmal alles loszuwerden, was hier auf der Seele brennt.
Dann brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Wochen. aber ich kann vielleicht zusammenfassend sagen, dass ich habe mich dafür entschieden, dass ich meine Talente und einen großen Teil meiner Energie für das einsetze, was wir heute alles besprochen haben. Ich persönlich habe halt keine große Lust, irgendwie mein Leben lang rumzusitzen und zu stöhnen darüber, dass irgendwie Dinge schlecht laufen und das hinzunehmen, dass es anderen nicht gut geht. Und ich glaube, man muss von niemandem irgendwas bis alles erwarten. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eine wichtige Sache, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass alles, was man macht und nicht macht, eine Entscheidung ist, eine persönliche für einen selber. Und in was wir heute hatten, in Mediennutzung oder auf deinem Einkaufszettel oder in deinem Engagement oder dein ganz persönliches Nachhaltigkeitsthema. Nachhaltigkeit ist halt sozial, ökologisch und ökonomisch. Da stecken unfassbar viele zwischenmenschliche Themen drin. Entscheide dich für eine bessere Welt für uns alle und such dir irgendwas, worauf du Bock hast, wo du auch Freude dran hast, wo du irgendwie Freundschaften drin pflegen möchtest, worüber du dich definieren willst, wenn du in einer Kneipe einen potenziellen Sexualpartner anlaberst. Jeder hat sowas. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und das lohnt sich danach zu suchen, weil einem selber das ganz viel zurückgibt. Und das kann ich vielleicht zusammenfassend sagen, dass das egal ist, für welches Thema man sich engagiert, also außer für Nazis vielleicht, aber dass alles richtig ist und dass alles sich lohnt und du selber das immer wieder in der Hand hast selber.
Wow, ja, vielen Dank.
Jannis, danke für deine Zeit.
Ja, super, vielen Dank.
Euch danke für eure guten Fragen.
Nils, Jannis war zu Gast. Tolles Gespräch, deutlich länger, als wir immer ansetzen für die Folgen. Aber ich glaube, also wir hatten einfach so viel zu besprechen und dann ist es eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir letzte Woche keine Folge gesendet haben. Dann gibt es einfach ein bisschen mehr Material die Woche. Wie fandst du es?
Ja, also mega. Ne? Also ich finde ihn als Typen halt super. Mhm. Ich finde halt dann irgendwie gut, also dieses Engagement und dieses auch nach vorne, das gab mir total viel Input. Also wir hätten ja ein Alles-Gesagt-Folge machen können. Ja, also das war ja, man hätte ja über jeden einzelnen Verein, jede Aktivitäten, also auch seine ganzen Aktivitäten gegen rechts, als diese ganzen Pegida-Dinger liefen hier und so, da hätte man ja alle im Detail nochmal Stunden drüber sprechen können. Also insofern fiel es mir schwer zu fokussieren und die Themen zu fokussieren und nicht dann wirklich abzudriften. Aber ich habe halt einfach ganz viele Impulse und Ideen nochmal wieder mitgenommen.
Total, also geht mir ähnlich. Das ist ja faszinierend, auch einfach so viel Energie für so viele Themen zu haben. Also wirklich großartig. Und also vor allem, ich fühle mich einfach wieder so aufgeladen. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja auch so ansteckend, auch eher als Typ. Und das ist so großartig zu sehen. Einfach, da ist die Energie an der richtigen Stelle und wird dann freigesetzt. Und das ist ja auch ein bisschen das, was wir eben versuchen. Und ich habe einfach Bock, dass wir da weiter dranbleiben, Nils.
Ja, müssen wir. Ja. Wir haben ja auch Kontaktpunkte mit ihm und da, also wir bleiben weiter dran. Und ich finde auch dieses Thema, ich fand das jetzt nochmal, dieses Thema Ehrenamt verjüngen, ja. Darum geht's ja. Ich meine, Ehrenamt ist immer noch so wirkt immer so verstaubt, aber ich meine, da passiert so wahnsinnig viel Gutes. Und wenn man das halt sozusagen auch in cool macht und in geil macht und das noch mit der Company-Ebene verknüpft, dann geht da schon viel. Ist da wirklich ein großer Hebel.
Top. Nils, war wieder schön mit dir.
Ja, und mit dir auch.
Wir hören uns.
Ja.
Ciao.
Ciao.